Kulturjournal.
Liebe zwischen den Welten. Valerie Pachner spielt die Hauptrolle in der interkulturellen Familienkomödie The Stories, die heute in die Kinos kommt. Bei uns erzählt der Regisseur Abu Bakr Shaki, wie ihn das Leben seiner Eltern zu dem Film inspiriert hat. Das Leha-Festival in Bad Ischl hat sich zum größten Operettenfestival Europas entwickelt. Morgen startet es mit Franz von Suppés selten gespielten Meisterwerk Boccaccio. Außerdem sprechen wir über das Impulstanzfestival, das gestern begonnen hat, und das Schrammelklangfestival in Litschau, das in diesen Minuten eröffnet wird. Durch das Kulturjournal begleitet sie Katharina Menhofer. Die Filmkomödie The Stories handelt von der chaotischen Familie von Ahmed, einem jungen Ägypter, der in den 70er Jahren eine Brieffreundschaft mit der Österreicherin Liz beginnt und der als Pianist hoch hinaus will. Als er zum Studieren nach Wien kommt, trifft er Liz zum ersten Mal. Sie wird gespielt von Valerie Pachner.
Dear Ahmed, I saw your address in the magazine. I am also looking for a pen pal. It's so strange to write a letter to Egypt all the way from Austria or El Nimsa. Isn't this what you call Austria?
Regisseur Abu Bakr Shaki ist selbst Sohn eines Ägypters und einer Villacherin. The Stories erzählt zwar nicht die Geschichte seiner Eltern, aber ist daran angelehnt, wie er im Gespräch mit Magdalena Miedl erzählt.
Abu Bakr Shaki, woher kommt denn diese Geschichte? Die ist ja auch von ihrer Familiengeschichte inspiriert.
Ja, original wollte ich einen Film machen über, wie sich meine Eltern getroffen haben. Es waren Brieffreunde in den 70ern. Sie ist Österreicherin, er ist Ägypter und sie haben sich Briefe geschrieben. Und darüber wollte ich einen Film machen. Und je länger ich geschrieben habe, desto mehr ist die Geschichte fiktiver geworden und es ist sehr viel Fantasie dazu gekommen. Und dann wurde es eine größere Familiengeschichte, wo sich zwei Welten treffen.
Diese Art von Kennenlernen über eine Brieffreundschaft, das ist ja ein bisschen was Anachronistisches. Haben Sie den Eindruck, dass sowas noch auf die Art und Weise möglich wäre? Auch mit diesen längeren Zeiträumen dazwischen, wo man darüber nachdenkt, was hat jetzt die andere Person geschrieben?
Ich glaube nicht, dass Leute noch diese Attention Span haben, dass die so lange auf einen Brief warten. Damals hat man einen Monat gewartet, bis der Brief überhaupt ankommt. Und da war damals auch noch ein ganz anderer Rhythmus.
Wie viel haben diese Filmfiguren mit ihren Familienmitgliedern zu tun?
Es ist ein Mix aus Fiktion und wahren Begebenheiten. Also es sind schon einige Sachen vielleicht wirklich passiert, nur ist dann die Welt ganz anders oder die Personen sind anders oder es sind ein paar Personen gemischt. In dem Film ist es ein sehr großer Mix aus Realität und Fiktion.
Die Mutter von Ahmed sagt irgendwann, wenn man eine Autorin in der Familie hat, ist es vorbei mit der Familie. Ist das auch so, wenn man einen Filmemacher in der Familie hat?
Nein, das war eigentlich so ein Insider-Witz. Als ich den Film geschrieben habe, meine Mutter liest sehr viel und sie hat dieses Zitat wo gelesen und hat es mir geschickt, dass es interessant wäre, das in den Film zu geben. Und dann habe ich es in den Film gegeben und dann wird es da irgendwie ein Mikrokosmos aus dieser Schriftstellerin, die in die Familie kommt und dann alles irgendwie auffüllt.
Was natürlich auch sehr viel Wirklichkeit in den Film hineinbringt, sind die ganzen historischen Ereignisse. Sie lassen diese Liebesgeschichte, diese Familiengeschichte in einer politisch sehr, sehr bewegten Zeit spielen, vor allem was natürlich die ägyptische Geschichte betrifft. Was sind da die wesentlichen Ereignisse, die passieren und wie haben die mit dieser eigentlich privaten Geschichte, mit dieser Familie zu tun?
Diese Phase in der modernen Geschichte Ägyptens hat mich immer sehr interessiert, weil der Film spielt von 67 bis 84 und das war eine sehr turbulente Zeit, waren viele verschiedene Kriege, dann war wieder Frieden, dann Aufstände und es hat sich sehr viel geändert in der Gesellschaft und das hat mich immer sehr interessiert, wie solche politischen Events eine kleine Familie beeinträchtigen und wie sie einen Effekt hat auf normale Menschen, die einfach nur leben wollen und die einfach nur ihre Ziele haben, ihre Träume haben und das dann irgendwie dazwischen kommt. Immer wenn sie einen Schritt nach vorne geben, passiert etwas und dann sind sie wieder 10 Schritte zurück.
Ja, und eigentlich passieren ihnen da von außen wenig gute Dinge.
Wenn etwas Gutes im Land passiert, passiert ihnen etwas Schlechtes und umgekehrt. Wenn denen was Gutes passiert, passiert was Schlechtes im Land. Und es ist fast so, als ob die Familie fast nie richtig Glück hat. Daher kommen dann eben diese politischen Events, die dann immer dazwischen kommen in ihr Leben.
Fernsehen und Radio sind zwei strukturierende Elemente. Zum einen, weil sie diese politischen Ereignisse wiedergeben und zum anderen, weil auch Fußball eine ständige Rolle spielt und natürlich, weil Musik eine ständige Rolle spielt. Können Sie mir ein bisschen was dazu erzählen, wie Sie das eingesetzt haben?
diese ganzen Events, die wirklich, wirklich passiert sind und auch der Fußball, es gehört alles zum Chaos dazu, dass in der Familie, es ist immer was los zu Hause. Also die Tür steht immer offen, es sind immer Gäste, die raus und reinkommen. Es spricht jeder sehr laut. Draußen ist das Fenster ist offen und draußen hört man die Straße. Das gehört irgendwie zu dem Chaos dazu, dass auch ein bisschen das Leben in Kairo ausmacht, diese Lebendigkeit und wo immer was los ist.
Das ist Ihr erster Film, der in Ihren beiden Herkunftsländern spielt, oder?
Es ist mein dritter Spielfilm. Es ist der erste Film, den ich zwischen Österreich und Ägypten gedreht habe.
Wie kam es denn dazu?
Es ist eine Partnerschaft zwischen Ägypten, Frankreich und Österreich. Ich glaube, solche Filme sind notwendig, diese Partnerschaften, die zeigen eben, dass Welten aufeinander kommen können und dass es nicht immer Konflikt ist, sondern auch sehr oft Partnerschaft und dass wir eigentlich, was uns zusammenbringt, sehr viel mehr ist als das, was uns trennt. Und ich habe mich sehr gefreut, vor allem in der Produktion selber, wie das abgelaufen ist, dass es diese zwei Welten zusammengekommen sind.
Weil Sie vorhin gesprochen haben von einem Zitat, das Ihre Mutter Ihnen geschickt hat. Es gibt noch ein anderes Zitat, das irgendwie immer wieder vorkommt, und zwar das mit dem Fisch, wer auch immer da jetzt gerade Flügel kriegen soll. Ist das auch ein geflügeltes Wort bei Ihnen in der Familie?
Ja, meiner Mutter nach hat mein Großvater das damals meinem Vater gesagt, als er um ihre Hand angebeten hat. Er hat ihn gefragt, wie soll ein Fisch für eine Vogelscheuche haben leben? Und das war damals in den 70ern und da hat man nicht so viel über Ägypten gewusst. Und es ist einfach eine wahre Begebenheit, die sich dann eher auch in den Film reingefunden hat.
Auf der österreichischen Seite ist Ihr Film sehr prominent besetzt mit Valerie Pachner, mit Maria Hofstetter und mit Johannes Krisch vor allem. Wie ist denn das auf der ägyptischen Seite?
Also wir waren überhaupt sehr glücklich, dass wir so einen guten Cast zusammenbekommen haben. Auf der österreichischen Seite, aber auch auf der ägyptischen Seite, wo wir auch sehr viele gute Besetzungen gehabt haben. Sehr, sehr, sehr starke Schauspieler, die sowohl im Kino als auch im TV sehr viel Erfahrung haben. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit denen zu drehen. Und es hat mich wirklich sehr gefreut, dass das so in einem großen Ensemble-Piece zusammengekommen ist. In den Hauptrollen waren vor allem Amir El-Masri und dann natürlich Nelly Karim ist eine sehr große Schauspielerin. Das ist die Rolle der Mutter, ist im Nahen Osten und in Ägypten eine sehr bekannte Schauspielerin. Ahmed Kamel als der Vater und Sabri Fawaz als der Onkel. Es sind auch diese kleinen Charaktere, das sind ja auch alle fast irgendwie die Hauptfiguren in ihrem eigenen Film.
Sagt der Regisseur Abu Bakr Shawki. Sein Film The Stories ist derzeit in den heimischen Kinos zu sehen, und zwar ab heute. Seit gestern Abend ist Wien wieder Hauptstadt des zeitgenössischen Tanzes. Vom klassischen Ballett bis zu Jazz und Afro, von der zeitgenössischen Performancekunst bis zur Clubkultur der Gegenwart. Das Impulstanzfestival feiert die Spielarten von Tanz und Performance. Eröffnet wurde gestern Abend im Wiener Volkstheater, und zwar mit einer Performance des griechischen Erfolgschoreografen Christos Papadopoulos. Meine Kollegin Christine Scheucher war dabei.
Ja, der griechische Choreograf Christos Papadopoulos gibt in diesem Jahr sein Debüt beim Impulstanz-Festival. Er ist 1982 geboren und hat in Amsterdam Choreografie studiert, genauso übrigens wie Florentina Holzinger. Mit einem 10-köpfigen Ensemble beschäftigt sich Papadopoulos in seiner Produktion My Fierce Ignorant Step mit der Frage, was passiert, wenn sich die Unendlichkeit der Jugend immer mehr verjüngt. Er blickt also in der Lebensmitte. Er selbst ist Mitte 40 zurück auf seine Jugend. Auf der Bühne bewegt sich eine Art, man könnte sagen, Schwarmintelligenz. 10 Performer und Performerinnen, die sich synchron bewegen, beinahe. Und das ist nicht unwichtig, dazu mehr später.
Wie kann man sich das Ganze denn auf der akustischen Ebene vorstellen? Zu welchem Sound wird sich denn da fast synchron bewegt?
Ja, dieser Sound beginnt zunächst sehr minimalistisch. Kurze Schläge, fast so, als würden Tropfen auf die Bühne fallen. Es beginnt also wirklich ganz reduziert, ganz minimalistisch, und gegen Ende nimmt diese Musik in einem großen Crescendo Fahrt auf und entfaltet eine beinahe barocke Opulenz. Es geht in dieser Produktion My Fierce Ignorant Step um, ja, man könnte sagen, kollektive Identitäten, allerdings abseits der Gleichschaltung in autoritären Systemen, weswegen die Tänzer und Tänzerinnen sich auch nicht hundertprozentig synchron bewegen, sondern es gibt immer wieder kleine Abweichungen, wenn man genau hinschaut und die einzelnen Tänzer, Tänzerinnen, Performerinnen in den Blick nimmt. Es geht in dieser Produktion aber auch ganz klar darum, wie Klang sich in körperliche Gebärden und Gesten übersetzt. Christos Papadopoulos hat für sein Debüt beim Impulstanz-Festival eine reduzierte Performance gezeigt, die ohne Requisiten auskommt, ohne theatrale Versatzstücke. Die Präsenz von Sound und Körper auf der Bühne ist das zentrale Element dieser Produktion und beim Premierenpublikum sorgte dieser Abend durchaus für Begeisterung.
Klingt auf jeden Fall spannend. Im Ö1 Kulturtalk wirst du, Christine, kommenden Sonntag mit deinen Gästen über das Impulstanz-Festival sprechen. Welche Themen habt ihr euch denn da vorgenommen?
Ja, wir sprechen eben über Christos Papadopoulos Produktion, die gestern Abend gezeigt wurde im Volkstheater. Heute Abend findet im Casino am Schwarzenbergplatz die zweite Premiere der diesjährigen Festivalausgabe statt. Boris Schamatz, ein Star der Szene, ein Star des Tanzes, ist mit der Soloproduktion Muette zu sehen. Auch dies eine Performance, die den menschlichen Bewegungsapparat ins Zentrum stellt. Auch hier verzichtet man ganz bewusst auf Requisiten, auf Versatzstücke, auf große Effekte. Ein Mann, ein Performer steht hier auf der Bühne und zeigt, wie man den Körper zum Sprechen bringen kann. Man darf also gespannt sein.
Danke, Christine Scheucher. Ja, mehr über die Produktion Muette und über das Impulstanz-Festival erfahren Sie im Ö1 Kulturtalk am kommenden Sonntag. Der findet im Sommer übrigens wöchentlich statt. Wir diskutieren mit den führenden Kulturjournalistinnen des Landes über die Premieren der Saison. Jeden Sonntag ab 18.15 Uhr auf Ö1. Und wir bleiben beim Festivalsommer und kommen zum Leha-Festival in Bad Ischl. Das hat sich in den letzten Jahren zum größten und besucherstärksten Operettenfestival Europas entwickelt. Federführend und mitverantwortlich dafür ist der Intendant Thomas Enzinger. Morgen startet es wieder und zwar mit der Premiere von Franz von Suppés selten gespieltem Werk Boccaccio, einer Operette, in deren Zentrum der Florentiner Renaissance-Dichter Giovanni Boccaccio und dessen berühmte Novellensammlung Das Decamerone steht. Aus Bad Ischl berichtet Günter Keindelsdorfer.
Neueste Novellen aus den besten Quellen. Das Volk von Florenz reißt sie Giovanni Boccaccio förmlich aus der Hand in Franz von Suppés Dreiakter. Der musikalische Schwung der Wiener Ringstraßenära trifft in dieser Operette auf den Geist der Florentiner Renaissance, angeheizt durch einen guten Schuss volkstümlicher Italianità.
Es geht hier um Boccaccio, es geht hier um einen Dichter, der vor 700 Jahren gelebt hat, der noch immer sehr berühmt ist. Das bekannteste Werk ist ja Decameron. Und wir haben eine Fassung geschrieben, die das noch mehr hervorholt, dieses Thema Decameron. Und da geht es einfach um Humanismus, da geht es einfach um Menschlichkeit und da geht es um Selbstständigkeit der Menschen. Und das hat Boccaccio damals schon propagiert.
Intendant Thomas Enzinger setzt in seiner Inszenierung auf schmissige Chorszenen und temperamentvolle Choreografien und auf stimmkräftige Sängerinnen und Sänger, die mit Elan bei der Sache sind. Allen voran Maria Ladurna als Fiametta und Christina Sidak als Boccaccio. Im Vergleich zu Operetten-Dauerbrennern wie der Fledermaus oder der lustigen Witwe wird Franz von Suppés Renaissance-Adaption heute nur mehr selten gespielt, obwohl die Fachwelt den Boccaccio nach wie vor als eines der Meisterwerke der goldenen Wiener Operetten-Ära würdigt. Dem Werk fehlen allerdings die ganz großen Schlager, zumindest aus heutiger Sicht. Regisseur Thomas Enzinger ist dennoch ein Fan des Stücks.
Also das sind verschiedene Komponenten. Einerseits natürlich diese wirklich grandiose Musik von Franz von Suppé. Ich habe das Stück vorher zwar gekannt, aber nicht so gut gekannt. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto phänomenaler finde ich diese wirklich große Musik. Es ist ja fast schon wie große Oper und trotzdem auch Operette. Und diese Mischung ist einfach wunderbar.
Auch in diesem Sommer bringt das Leha-Festival Bad Ischl drei Neuproduktionen. Am 18. Juli steht die Premiere von Gräfin Maritza auf dem Spielplan, Regie Angela Schweiger. Und Mitte August folgt dann als Rarität bzw. Wiederentdeckung Franz Lehas Göttergatte. Es ist bereits der 10. Sommer, den Thomas Enzinger als Intendant in Ischl verbringt. Nirgendwo würde er die Hundstage lieber verleben als in der Kaiserstadt an der Traun, bekennt der 63-Jährige.
Operette ist ja zum Teil hier geboren. Also eine Charles-Fürstin ist gerade 100 Meter von hier geschrieben worden. Und da haben sich im Sommer damals alle großen Komponisten, alle großen Librettisten und Regisseure getroffen. Es war wie eine große Börse. Und wo kann man Operette besser machen als in so einer geschichtsträchtigen Stadt?
Das Leha-Festival in Bad Ischl beginnt heute Abend und dauert bis 30. August. Nur zwei Wochenenden lang läuft im niederösterreichischen Litschau das Schrammelklang-Festival, das in diesen Minuten eröffnet wird. Heuer steht es unter dem Motto Wörd und feiert sein 20-jähriges Jubiläum. Musiziert wird rund um den Herrensee auf mehreren Naturbühnen und im Herrensee-Theater, erzählt Festivalleiter und Gründer Zeno Stanek.
Wir haben Bühnen mitten im Wald, auf Wiesen, Lichtungen. Die Vögel zwitschern mit. Das ist überhaupt was ganz Besonderes, wenn man im Wald sitzt und die Vögel extra kommen, hat man den Eindruck. Und ich glaube, man hat nicht nur den Eindruck, es ist auch so, dass sie hier dazu zwitschern.
Gezwitschert wird zu klassischer und moderner Schrammelmusik, zu Weltmusik, Wienerlied und neuer Volksmusik. Eröffnet wird heute Abend mit Alexei Igudesmann und dem Limitless Orchestra Ensemble, die eine musikalische Weltreise zusammengestellt haben. Es folgen unter anderem Ernst Molden und Sigrid Horn, das Kollegium Kalksburg und die Strottern, das Trio Lepschi oder die Gesangskapelle Hermann.
Und das freut mich ganz besonders, wir werden das Stück, mit dem wir vor 20 Jahren eröffnet haben, mit dem Stück Herzfleisch von René Freund, eine Geschichte über die Gebrüder Schrammel, Musiktheater, das werden wir wieder aufnehmen. Da spielt der Johannes Zeiler, der Daniel Keberle, der Hakon Hirzenberger. Und damit haben wir vor 20 Jahren eröffnet. Es war wahnsinnig lustig, es wieder aufzunehmen mit der gleichen Truppe in Originalbesetzung. Und darauf freue ich mich schon sehr.
Sagt Zeno Stanek, das Schrammelklang-Festival in Litschau findet an diesem Wochenende und am kommenden Wochenende statt. Die Salzburger Festspiele eröffnen zwar offiziell erst in zwei Wochen, aber schon in der kommenden Woche geht es los. Mit der Ouvertüre Spirituelle und mit der Premiere des Jedermann am Salzburger Domplatz. In der Regie von Robert Carson spielt zum dritten Mal Philipp Hochmeier den Jedermann, heuer aber mit einer neuen Buhlschaft. Und zwar der französisch-österreichischen Schauspielerin Roxane Duran. Sie war unter anderem in Michael Haneckes Oscar-prämierten Film Das Weiße Band zu sehen, wo sie als 15-Jährige mitgewirkt hat. Eine prägende Erfahrung für Roxane Duran.
Er hat mein Leben einfach verändert und ja, es war ein Riesenglück für mich. Michael Haneke weiß genau, was er will. Er spielt keine Spielchen. Er ist ein Mensch, der irrsinnig intelligent ist. Er hat eine sehr interessante Art und Weise, die Welt zu sehen und sie dann in Filmen zu veröffentlichen. Und er hat mir die Möglichkeit gegeben, Schauspielerin zu werden.
sagt Roxane Duran über Michael Haneke. Am Sonntag ist die neue Bullschaft zu Gast im Intermezzo. Am Ende noch eine Meldung, der arbeitsrechtliche Konflikt zwischen der Führung des Kunsthistorischen Museums und der Direktorin des Innsbrucker Schlosses Ambras, Veronika Sandbichler, geht in die nächste Runde. Sandbichler wurde per Jahresende gekündigt. Im März hatte sie der KHM-Führung toxische Führungskultur vorgeworfen, kurz darauf wurde sie dienstfrei gestellt. Ein Gutachten dazu soll demnächst veröffentlicht werden. Laut Sandbichlers Anwalt wird die Betroffene die Kündigung anfechten.
Das war ein Kulturjournal.
Technik Miloš Ikić, Regie Christine Scheucher, Moderation Katharina Menhofer.
Ö1 am Nachmittag mit Bernhard Fellinger.
Auf seiner Sommertour macht der Ö1-Klassik-Treffpunkt Morgenstation auf der Burg Lockenhaus im Burgenland. Zu Gast bei Elke Tscheikner ist der Schweizer Musiker Heinz Holliger.
Das ist das, was ich abgrundtief hasse in meinem Leben. Also, dass die unwichtigen Leute so wichtig werden und die ganz Wichtigen eigentlich nicht so wichtig sind. Es ging schon Mozart so. Ja.
Heinz Holliger, morgen im Ö1-Klassik-Treffpunkt live von der Burg Lockenhaus. Beginn ist um 10.05 Uhr. Jetzt ist es 17:30, gleich zwei Jubiläen feiern die Spielräume. Zum 20. Mal, war gerade Thema im Kulturjournal, lockt das Schrammelklangfestival nach Litschau und 15 Jahre auf der Bühne feiert Martin Spengler mit seinen feuschen Wienerinnen. Mehr jetzt gleich von Johann Kneiss.